Der Predigttext für heute steht in Philipper 1, die Verse 1 bis 11. Es ist der Text, der auch in den Losungen als Predigttext vorgeschlagen ist. Ich lese uns zum Einstieg den Text. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Ja, das ist schon ein besonderer Text und in diesem Text spielt der Apostel Paulus eine besondere Rolle und darum denke ich, dass wir uns etwas mit ihm beschäftigen sollten. Paulus war ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer und am Anfang alles andere als ein Freund von Jesus. Im Gegenteil, er war ein entschiedener Gegner der Jesus-Nachfolger und er sah in ihnen eine böse, eine gefährliche Sekte und er verfolgte sie, wo er nur konnte und so war er sogar, also praktisch, Befehlshaber derer, die die Christen gefangen nehmen sollten. Und als er auf diesem Weg vor Damaskus war, da begegnete ihm Jesus. Und diese Begegnung war so gewaltig, dass er vom Pferd stürzte und ja überhaupt nichts mehr wusste, aber doch begriff, der Jesus, den er verfolgt hatte, das ist ja Gott. Und so ist er nach einem Zerbruch, hat er sich bekehrt und ist dann ja Missionar geworden. Sofort, von Anfang an aber. Danach lesen wir, hatte er noch einmal eine persönliche Offenbarung von Jesus. Also Jesus hat ihm ganz persönlich das Evangelium erklärt. Er hatte auch eine lange Zeit der Stille und der Zurüstung. Und ja, in dieser Zeit hat er all das gelernt, was die anderen Apostel auch wussten. Und deshalb gehört er auch zu den Aposteln. Und das, was er geschrieben hat, seine Briefe, gehören deshalb zur Heiligen Schrift. Zum Neuen Testament. Paulus war der größte Missionar der Weltgeschichte. Dass das Evangelium nach Europa kam, verdanken wir ihm. Auf seinen Missionsreisen erlebte er von Ort zu Ort heftige Verfolgung. Oft von Seiten der Juden, die ähnlich wie er das Evangelium für gefährlich hielten und also Widerstand leisteten. Auf seiner zweiten Missionsreise erhielt Paulus durch den Heiligen Geist und durch einen Traum den Befehl, die Anweisung, nach Europa zu gehen, das Evangelium nach Europa zu bringen. Und die erste Stadt, in der er dort missionierte, war Philippi. Dort lebten römische Veteranen, also Soldaten, die gewissermaßen in Rente waren, und die griechische Ortsbevölkerung und auch etliche Juden. Zuerst bekehrte sich hier die Purpurhändlerin Lydia. Und dann hat er wohl 1, 2, 3 Monate missioniert, wurde aber ständig gestört von einer Magd, die mit einem Wahrsagegeist hinter ihm herlief und rief hinter ihm her, das sind also Knechte des höchsten Gottes, die euch das Heil verkündigen. Aber diese praktisch Empfehlung von der falschen Seite, die hat den Paulus auf die Dauer so belastet, dass er sich umgedreht hat und diesem Wahrsagegeist geboten hat, auszufahren. Ja, die Folge davon war, dass die Herren dieser Magd plötzlich ihr Einkommen nicht mehr hatte, denn die Magd hat ihnen mit Wahrsagerei viel Geld eingebracht. Und so erregten sie eine Verfolgung gegen Paulus. Er wurde geschlagen, ins Gefängnis geworfen und also ganz übel misshandelt. Und als er dort mit Schmerzen und auch noch im Stock eingeschlossen lag, da tat er etwas, was wohl kaum jemand getan hätte. Er und Silas, sie lobten und priesen Gott. Und dann passierte etwas Außergewöhnliches. Es gab ein Erdbeben und das war so gewaltig, dass der Paulus, dass also alle Gefangenen frei waren, aber dann doch letztlich blieben und der Kerkermeister sich mit seiner ganzen Familie bekehrt hat. Ich wollte nur eins dazu sagen, Lobpreis, wenn es uns gut geht, ist ja nicht so besonders. Und im Himmel werden wir alle Gott loben und preisen und es wird auch wunderbar sein. Aber Lobpreis, wenn es einem schlecht geht, wenn es keinen Grund zum Loben gibt, wenn dann der Glaube noch so da ist und an Gott festhält, ist etwas außergewöhnlich Kostbares. Und darum denke ich auch, dass die Philipper so gesegnet waren, das hatte damit zu tun. Ja, nach dieser Verfolgung zogen Paulus und Silas weiter. Er ließ aber den Timotheus zurück und möglicherweise auch den Lukas, sodass die Gemeinde weiter aufgebaut wurde. In den folgenden Kapiteln können wir dann lesen, wie Paulus auf seinen Missionsreisen noch zahlreiche Gemeinden gründete. Darunter war die Gemeinde in Korinth, wo er 1,5 Jahre war, die Gemeinde in Ephesus, wo er fast 3 Jahre war, das ist schon eine lange Zeit. Ja, aber auf all seinen Wegen gab es immer wieder Anfeindungen und Feindschaft von Seiten der Juden, die dem Evangelium gegenüber verschlossen waren, aber auch Widerstände aus den Gemeinden selbst. Und ich glaube, das hat dem Paulus noch mehr wehgetan. In Korinth verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Zeltmacher, weil er merkte, die Gemeinde gönnte ihm wohl nicht den Lebensunterhalt oder war misstrauisch und dachte, der lebt auf unsere Kosten. Eigentlich traurig. Schließlich sah er sich nach Jerusalem geführt und dort gab es so eine heftige Verfolgung gegen ihn, dass er sich also praktisch auf sein römisches Bürgerrecht berufen musste und in römische Untersuchungshaft kam. Und das gab eine quälend lange Gefängniszeit über viele, viele Jahre. Da konnte man auch sehen, wie korrupt das System schon war. Denn der eine Statthalter hielt ihn fest und hoffte, er würde ihm noch Geld geben, der Paulus, und solche Sachen. Schließlich kam er nach Rom und dann lesen wir am Schluss der Apostelgeschichte. Er war 2 Jahre in einer Mietwohnung und verkündigte das Evangelium frei und ungehindert allen, die zu ihm kommen konnten. Und er war also ein Zeuge auch in dieser Gefängniszeit. Ja, nun kommen wir zu den Philippern. In all dieser Zeit hielten die Philipper die Verbindung zu ihrem Apostel. Und sie sandten ihm, wo immer sie konnten, Mittel, Unterstützung für seinen Lebensunterhalt, besonders auch in der Zeit der Gefängnishaft. Diese Liebe und Treue ermutigt und erfreut den Apostel auf seinem schwierigen Weg. Und so beginnt Paulus diesen Philipperbrief auch damit, dass er seine Liebe zu diesen Menschen in außergewöhnlicher Weise kundtut. Schon die Anrede ist besonders. In den meisten Briefen schreibt er Paulus, Apostel Jesu Christi. Und das tut er, um deutlich zu machen, er hat die Autorität der Gemeinde, ja auch Anweisungen zu geben. Aber hier spricht er Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Wo Liebe und Vertrauen herrschen, da braucht man sich nicht auf den Titel zu berufen. Da kann man auch wirklich sich Knecht Jesu Christi nennen. Wobei das Wort Knecht natürlich in unseren Ohren keinen besonders guten Klang hat. Aber im Reich Gottes ist das anders. Jesus sagte, als 2 seiner Jünger eine Sonderstellung in seinem Reich haben wollten, die Fürsten dieser Welt knechten und unterdrücken ihre Untertanen. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener und der sei euer Knecht, der sei also ja der Unterste gewissermaßen. Oder ein anderes Wort. Einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Autorität im Reich Gottes bedeutet einen Segen für die Untergebenen. Der Leiter hebt die Untergebenen empor zu Jesus. Er ermutigt sie, er stärkt sie im Glauben. Und das ist wirkliche Freiheit, die im Reich Gottes herrscht. Die Philipper werden von Paulus mit Hochachtung angesprochen. Er schreibt diesen Brief an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, dass er noch Bischöfe und Diakone sagt, das muss man nicht so hoch hängen. Also ich glaube, die Amtsbezeichnungen waren damals nicht so hoch, wie wir sie heute sehen. Heilige, das klingt für uns ganz besonders, aber damit ist einfach nur gemeint, dass diese Menschen Jesus Christus gehörten und damit Gott und dass somit der Heilige Geist in ihnen wohnt. In 1. Petrus, Vers 15, dann steht, wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, das steht im 3. Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn wir zu Gott gehören, dann gehört das auch zu uns. Ich lese noch einmal die Verse 3 bis 7. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage bis heute und bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden auf den Tag Christi. Wie es dann recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen trage, die ja alle an der Gnade, die alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Ja, mir ist da besonders, dass der Paulus ein Fürbitter war. Die Zeit im Gefängnis, die war quälend lange. Und mancher von uns, der hätte also geknurrt und gesagt, was ein Verlust, da ist so ein fähiger Mann, ein Missionar, der so viel tun könnte und jetzt muss er Tag aus, Tag ein im Gefängnis sitzen. Aber er nutzt diese Zeit, er gebraucht sie zu etwas Gutem. Er bleibt Missionar und ja, er betet. Und diese Fürbitte hat einen ganz außergewöhnlichen Wert. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir in unserem Leben sind und haben, wir auch der Fürbitte anderer verdanken. Paulus trägt die Philipper buchstäblich in seinem Herzen und er betet beständig für sie. Wir hatten jetzt vor 3 Wochen Urlaub und da waren wir auch in Bad Liebenzell, wo dieses Missionswerk ist, die Liebenzeller Mission. Und wir durften im Feierabendhaus der Diakonissen sein, bekamen dort Mittagessen und ja, haben dann diese Schwestern so erlebt und das ganz wir waren auch bei einer Schwester zum Kaffee eingeladen. Und das ganz Außergewöhnliche ist, diese Frauen sind noch im Dienst. Jede von ihnen, die es noch kann natürlich, betet für 2, 3 Missionare und das geschieht ganz regelmäßig. Und jede Woche kommt dann auch ein Missionar oder irgendjemand, der berichtet vom Missionsfeld. Also sie empfangen Informationen, auch persönlich von ihrem Missionar und sie beten für diese Menschen. Und darum wird dieser Ort der Feierabendschwestern auch das Powerhouse genannt. Aber das ist schon Fürbitte, das ist schon was ganz Besonderes. Und ich denke, auch für unsere alt gewordenen Geschwister ist Fürbitte eine Möglichkeit. Natürlich ist es dann auch eine Hilfe, wenn Anliegen gebracht werden und auch Rückmeldung gebracht wird, was das Gebet bewirkt hat. Also ich denke, der lebendige Austausch von Beten und Hören und auch Informationen, das ist wichtig. In der Hamburger Josua-Gemeinde, das sind auch Baptisten, wo wir viele Jahre ja auch mitgearbeitet haben und Gast auch waren, da hörte ich das Zeugnis einer Frau, die so schwer behindert war, dass sie nichts mehr tun konnte, aber sie hat Fürbitte getan und diese Fürbitte war außergewöhnlich. Der Heilige Geist hat ihr vieles gezeigt und sie konnte also dann auch Rückmeldung geben für die Anliegen, für die gebetet wurde und sie empfing wieder neue Informationen und manche Gebetserhörung geschah. Es ist gut, auch in unserer Gemeinde, dass wir feste Zeiten für die Fürbitte haben. Das ist sicherlich noch steigerungsfähig und sicherlich kann da auch noch mehr Beständigkeit da hineinkommen, aber es ist ein guter Anfang und so kann diese Predigt auch eine Ermutigung dazu sein, die Fürbitte. Ja, der ganze Eingangsteil, wie gesagt, des Philipperbriefs ist von der Liebe des Paulus geprägt. In den Versen 9 und 10 folgt eine Ermutigung, die ich mehrfach ausführen möchte. Da steht, da schreibt der Paulus, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis, damit ihr zu prüfen vermöget, was gut und schlecht, was richtig und falsch ist, oder anders ausgedrückt, worauf es ankommt, also prüfen, was wesentlich ist. Paulus bringt hier Liebe und Erkenntnis zusammen. Ist nicht ganz so unsere Lebenserfahrung. Wir würden mehr sagen, also wenn man Erkenntnis haben soll, dann muss man erstmal gut informiert sein, dann muss man Durchblick haben, dann muss man also wirklich in die Situation eingedrungen sein. Das alles ist ja auch richtig. Aber ohne die Liebe, sagt der Paulus wiederum, ist alles nichts. Er schreibt in 1. Korinther 13, und wenn ich alle Erkenntnis hätte Und da steht ja das Wort Erkenntnis. Und allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte. Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Liebe ist das Allerwichtigste im Reich Gottes, weil Gott selbst Liebe ist. Und darum ist auch das Doppelgebot der Liebe, denke ich, wirklich so gewissermaßen ein Grundton in unserem Leben. Wir sollen Gott, unseren Herrn, lieben von ganzem Herzen und mit allem, was wir sind und haben, und unsere Nächsten wie uns selbst. Es ist ja so, wenn eine Korrektur, eine Ermahnung weitergegeben wird und sie kommt lieblos auf uns rüber, dann ist es also allzu menschlich, dass wir uns verschließen und sagen, so bitte nicht. Ist auch in Ordnung. Andererseits wieder, Empfindlichkeit ist auch ein Mangel, denn die Empfindlichkeit zeigt, dass der Mensch noch nicht wirklich in Jesus so geborgen ist, dass er auch mal etwas Ungehöriges ertragen kann, ohne dass es ihm gleich so persönlich betrifft. Wo Jesus in einem Menschen lebt und damit seine Liebe, gilt das Wort in 1. Korinther 13, Vers 5, Liebe lässt sich nicht erbittern. Also die großen Gottesmänner waren auch dadurch gekennzeichnet, dass sie viel einstecken konnten. Und wenn wir auf Jesus schauen, was hat der an Unrecht von uns Menschen einstecken müssen? Und wenn wir das können, dann können wir auch von unfairer Kritik profitieren, nämlich von dem Anteil, der vielleicht doch stimmt. Sehr beeindruckt hat mich die Biografie von dem Indienmissionar John Hyde. Der lebte etwa 1895 bis 1920 in Indien. Das war etwa so die Zeit, ist nur so ungefähr. Und von ihm ist ein besonderes Zeugnis überliefert. Der wesentliche Teil seiner Missionsarbeit bestand in Gebet. Also seine Missionsgesellschaft war unzufrieden mit ihm, erst weil er nicht richtig arbeitete. Er hat viele Stunden gebetet, aber bald merkten sie, dass durch sein Gebet mehr Menschen zum Glauben kamen, als durch die aktive Arbeit, die er hätte tun können. Und er war ein Mensch, der wirklich also es gut mit jedem meinte, der mit keinem Streit hatte, der wirklich die Liebe war. Aber einmal war sein Herz doch über einen Mitmenschen beschwert. Es war ein Pastor in seiner Umgebung, der seine Arbeit wohl irgendwie für ihn unbefriedigend machte und er war enttäuscht von diesem Mann. Und so ging er, als er die nächsten Ruhetage hatte, in die Vorberge des Himalaya und hat diese Situation ins Gebet vor Gott gebracht. Ja, und dann hat er also Finger an, ach Herr, du weißt wie, da wollte er sagen, wie kalt dieser Mensch ist, aber der Heilige Geist hielt ihm gewissermaßen die Hand auf den Mund und sagte, halt, stopp, wer ihn antastet, der tastet meinen Augapfel an. Er ist furchtbar erschrocken und dann sagte er, ja, wie soll ich denn beten, zeig mir etwas Gutes, was in diesem Menschen ist. Und dann zeigte ihm der Heilige Geist, wie dieser Mensch Opfer gebracht hatte, bis er in die Mission kam, wie er seine Familie vorbildlich vorstand. Und immer wieder kam der Scheinwerferkegel des Heiligen Geistes auf eine neue gute Eigenschaft dieses Menschen. Und so geschah das Wunder, John Hyde hat eine Zeit des Lobpreises gehabt. Und als er nach den Tagen herunterkam, da geschah das nächste Wunder, dieser Mann hatte sich bekehrt. Gott hatte zu ihm geredet und hatte ihm gezeigt, was nicht gut war. Ja, so denke ich, können wir auch lernen, nur mit den Augen der Liebe Gottes sehen wir einen Menschen wirklich richtig. Und vielleicht ist es auch eine Ermutigung, für die Menschen zu beten, mit denen wir es schwer haben. Nun kommt der Schlussteil. Da steht, wir sollen prüfen können, was das Beste oder was Recht und Unrecht ist oder was notwendig ist, was richtig ist, damit wir wirklich lauter und unanstößig sind für den Tag Christi. Wir sollen prüfen, und ich würde immer sagen, also ich habe einmal eine lange Prüfung gehabt, das war das Diplom, und in so einer Zeit lernt man viele, viele Wochen, lernt man viele Monate. Aber es war ganz merkwürdig, als dann die letzten drei Tage dieser Zeit kamen, ging gewissermaßen ein Vorhang auf und auf einmal sah ich glasklar, was ich überhaupt nicht brauchte für diese Prüfung und was dringend notwendig gewesen wäre und was ich großenteils gar nicht gelernt hatte. Auf einmal relativierte sich alles und im Licht vom Ziel her war ganz deutlich, was ich eigentlich hätte tun sollen. Und ich denke, das ist auch ein Bild für unser Leben. Vom Ziel her, wenn wir denken, wenn der Herr Jesus jetzt plötzlich wiederkommt, ja, ich glaube, dann wird uns allen einfallen, ganz furchtbar viel, was noch dringend hätte erledigt werden müssen, aber leider nicht erledigt worden ist. und wo noch und mancher Seelsorger weiß dann auch, wie auf dem Sterbebett plötzlich noch bewusst wird, wenn Schuld noch da ist. Und manchmal ist noch die Gnade, sie im letzten Augenblick zu bereinigen und um Vergebung zu bitten. Also auf einmal wird einem dann deutlich, was wirklich zählt. Und jedenfalls dieses, worauf es ankommt, ist der Tag Christi, der Tag, wenn Jesus wiederkommt, was ja auch der Lehrtext heute uns gesagt hat. Im Sündenfall hat der Mensch von der verbotenen Frucht des Guten und der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Wäre das nicht geschehen, wäre der Mensch nur von Gutem umgeben gewesen, weil Gott einfach nur Güte und Liebe ist und er hätte diesen ganzen Kampf mit der Sünde nicht gehabt. Aber es ist ein Grundprinzip im Leben, wenn wir etwas an uns reißen, dann wird es oft zu unserer Lebensaufgabe. Und so sind wir jetzt hineingestellt in diesen beständigen Kampf zwischen Gut und Böse und haben auch beständig die Aufgabe zu entscheiden, was gut und böse, was falsch und richtig ist und was dem Willen Gottes entspricht. Diesem Kampf können wir nicht ausweichen, weil er auch in der unsichtbaren Welt stattfindet. Wenn wir mal in der Offenbarung lesen, also oft hat man ja Angst vor diesem Buch, gebe ich freimütig zu, aber dann steht auch drin, dass in der unsichtbaren Welt ein Kampf stattfindet und dass der Teufel aus dem Himmel auf die Erde runtergeworfen wird. Der ist jetzt nicht im Himmel bei Gott, aber er ist doch in einer oberen Region, wo er uns noch verklagt, wo er immer noch also versucht, da was zu bewirken. Natürlich hat er den Kampf verloren, aber er kämpft immer noch. Ja, wie gesagt, wir sollen prüfen, was gut ist, damit wir lauter und unanstößig sind für den Tag Christi. In der Zeit, die der Paulus hatte, in der Paulus gelebt hat, da war die Naherwartung, dass Jesus wiederkommt, noch also ganz allgegenwärtig. Die Menschen rechneten noch damit, dass er wiederkommt und machten sich auch schon Gedanken, was ist mit denen, die gestorben sind und denen, die noch leben? Und wie wird das alles sein? Nun sind inzwischen viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende vergangen, aber selbst wenn das Kommen von Jesus noch etwas dauern sollte, ist auch für jeden von uns auch das eine, wir können plötzlich abgerufen werden. Und auch dann sind wir praktisch in den Tag Christi hineingestellt, dann stehen wir vor Gott. Und darum sagt auch Mose im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, was sollen wir tun? Ich denke einmal, wir können in der Bibel, also ich würde überhaupt sagen, die Bibel gibt uns hier auch die Anweisung. Der Herr Jesus hat in den letzten Kapiteln der Evangelien vor allem, also Matthäus, Markus, Lukas, uns viele Hinweise gegeben, wie wir uns vorbereiten sollen auf den Tag Christi. Ich bringe nur mal ein Beispiel, das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. So wie die Rebe Frucht bringt, dadurch, dass sie verbunden ist mit dem Weinstock, so sollen wir in der Verbindung mit Jesus erkennen, was gut, was richtig ist, wozu wir gebraucht werden können. Und der Heilige Geist ist es dann, der uns leitet und uns zeigt, was wir tun können. Und das, was dann geschieht, das geschieht durch Jesus in uns, das ist nicht unsere eigene Leistung. Ein anderes Bild, da ist von der himmlischen Hochzeit die Rede. Und dann ist es natürlich auch gehörig, dass jeder Hochzeitsgast ein hochzeitliches Kleid hat. Und mit dem Kleid ist gemeint, also dieses weiße Gewand, dass man also gewaschen ist von aller Sünde, dass man rein ist, dass Gottes Licht auf uns fallen kann, ohne dass wir verbrennen müssen. Und deshalb ist es also auch so wichtig, dass wir zubereitet sind, dass wir die Vergebung von Jesus in Anspruch nehmen, aber auch, dass wir ungute Eigenschaften, die wir haben, ablegen, dass wir diesen Kampf auch aufnehmen, dass wir uns verändern lassen in das Bild, das Jesus von uns hat. Dann ein anderes Wort, ganz einfach, aber doch auch schwer, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Das steht in Lukas 12. Es gibt noch viele, viele andere Bibelstellen, die uns in dieser Weise ermutigen und ermahnen. Und es lohnt sich, dass wir diese Bibelstellen lesen. Keine Generation vor uns war mit einer solchen Fülle von Informationen konfrontiert. Es stürmt so viel auf uns ein. Du sollst das, du musst das. Und dann, da ist ein Angebot. Hier kannst du ganz viel gewinnen. Und dann sind Bilder und Eindrücke. Also, ich wundere mich, dass der Mensch überhaupt noch damit so zurechtkommt. Was können wir tun? Wir müssen wissen, dass unser Widersacher das alles benutzt, um uns von dem Wesentlichen abzubringen, um uns also den Blick auf das Ziel zu verstellen und irgendwelche anderen Dinge so wichtig zu machen, dass unser Leben voll und ganz beschäftigt ist, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, wir alles garantiert verpasst haben, was wir hätten tun sollen. Also eine Hilfe ist sicher, dass wir uns Zeiten, Pausen gönnen, um zu verarbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir nicht informiert sein sollen. Wir müssen die Zeitung lesen, wir müssen die Nachrichten haben und so. Aber wir brauchen Zeit, um das zu verarbeiten. Und dann eine ganz große Hilfe ist, wenn in dem allem das Wort Gottes in uns zu Hause ist. Also ich habe in der Krisenzeit als Student das Alte Testament gelesen. Man kann sagen, die ganzen Kapitel Mose, auch die ganzen Gesetze und alles, was da stand, wo man heute sagt, braucht man alles nicht mehr. Aber es war ganz erstaunlich, das ist zum Segen geworden. Das Bibelwort, was in uns lebt, benutzt der Heilige Geist, um in bestimmten Situationen aufzurufen, dass wir ja Dinge erkennen, dass wir Durchblick haben, dass wir vor allem wissen, wie Gott die Dinge beurteilt. Und auch wenn vieles im Alten Testament uns unverständlich ist, steht doch im Propheten Maleachi am Ende des Alten Testaments gewissermaßen, ich, der Herr, wandle mich nicht. Gott hat sich nicht geändert. Wir ändern uns ständig. Unsere Gesetze ändern sich ständig. Was gestern noch verboten war, ist heute erlaubt. Aber bei Gott ist es nicht so. Wir wollen überhaupt nicht über andere Menschen urteilen, aber für unser eigenes Leben und Entscheiden ist eine ganz große Hilfe, wenn das Wort Gottes in uns lebendig ist. Und je mehr wir davon auswendig wissen, desto mehr können wir dann auch, wenn die Situation kommt, antworten. Denken wir an Jesus in der Versuchungsgeschichte, da hat er den Satan in die Flucht geschlagen, nicht mit großen Argumenten, sondern sagte einfach nur, es steht geschrieben. Er hat das Bibelwort genannt und der Satan musste still sein, wenn es das richtige Bibelwort war, und bei ihm war es das. Ja, so denke ich, sind ein paar Hilfen gegeben, wie wir mit dieser ganzen Flutenfülle umgehen können. Und ich wünsche jedem von uns auch immer wieder Zeiten der Stille. Es gibt also auch Orte heute, wo man auch mal hingehen kann und Pausen machen kann. Also zum Beispiel die Bruderschaft, aus der ich komme, die Jesusbruderschaft, die bietet manchmal stille Wochenenden an, wo die Menschen mit dem Bibelwort dann Stunden der Stille haben können und ja auch mal Zeiten des Ausruhens haben können unter dem Wort Gottes. Ich habe gehört, Jürgen Werth hat es auch schon in Anspruch genommen. Also es sind Menschen, die auch im öffentlichen Leben stehen, die das auch machen. Am Schluss des Philipperbriefs steht noch eine Ermutigung. Unser Leben soll zum Lob und zur Ehre Gottes gereichen. Er verbindet mit uns schwachen Menschen seine Ehre. Er meint es gut mit uns. Er will, dass jedem Menschen geholfen werde, weil er Liebe ist. Und in diesem Vertrauen dürfen wir mit allem, was uns bedrückt und was wir auf dem Herzen haben, zu ihm kommen. Und mit dem Bibelwort, was jetzt kommt, leite ich dann auch in den Lobpreis über. Er spricht in Psalm 50 uns zu, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das wollen wir jetzt tun.